So let's just try to make sure that everything also, is okay.
Wir sollten ganz kurz probieren, ob alle zu hören sind.
Okay.
Ich hoffe, dass alles
Thank
in Ordnung
you so much
ist.
For this very kind
Vielen Dank für diese wunderschöne Einführung. Ich wusste nicht genau, dass alles, was ich dir heute erzähle, wirst du heute hier einfach berichten. Also, für mich ist es eine große Ehre, heute hier zu sein.
Wir können im Hebräisch versuchen, aber nicht jetzt. Okay, so I would like to begin.
Ich würde gerne erstmal die Organisatoren ganz, ganz herzlich danken dafür, dass sie so ein faszinierendes und zeitgemäßes Thema gewählt haben, und zwar die Zusammenführung der Themen für europäische Werte und jüdisch-christliche Beziehungen. Natürlich sind das extrem wichtige Themen für die heutige Gesellschaft. Über den Platz der Religion im heutigen säkulären Europa und über die Fähigkeit religiöser Traditionen und religiöser Werte, sich zu wandeln, auf soziale und kulturelle Veränderungen zu reagieren. Dank Ihrer freundlichen Einladung an dieser Reihe teilzunehmen, hatte ich die Möglichkeit, über diese Themen nachzudenken, und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Ich bin auch dafür dankbar, dass Sie mich so freundschaftlich empfangen haben, Herr Beckrich und Frau Weber, die heute leider nicht dabei ist, aber ich weiß, dass sie an der Organisation beteiligt war. Und natürlich bedanke ich mich bei allen, die ich bisher noch nicht kennenlernen durfte. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Für mich ist es eine große Freude, heute bei Ihnen zu sein und auch Erfurt und seine faszinierende Geschichte kennenzulernen. Da wir heute nicht so viele Menschen sind, würde ich einfach vorschlagen, sollte etwas nicht klar sein, würde ich versuchen, etwas langsamer zu sprechen. Auch der Dolmetscherin werde ich ein bisschen mehr Zeit geben, um zu verdolmetschen. Und sollte etwas nicht klar sein, sagen Sie mir einfach Bescheid. Etta, mein Vortrag wird wie folgt aufgebaut sein. Zunächst werde ich den Begriff Wurzeln erörtern, wie im Kontext der jüdisch-christlichen Aufbereitung der letzten Jahrzehnte. Dann werde ich das Konzept der jüdisch-christlichen Tradition ansprechen, und zwar mit seiner Funktion im Kontext der religiösen und säkulären Spaltung erörtern. Später werde ich auf einige Kritiken am Konzept der jüdisch-christlichen Tradition eingehen und werde auch auf bestimmte Interessen eingehen. Gegen das Ende meines Vortrags werde ich auf die Frage eingehen, ob es tatsächlich eine jüdisch-christliche Tradition gibt und wenn und wofür sie steht. Ist bisher alles klar? Als ich über die Frage der europäischen Werte jüdisch-christlicher Wurzeln nachgedacht habe, kam ich zu Folgendem. 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, schrieb Barth zu den jüdisch-christlichen Beziehungen Folgendes. Keinesfalls darf sich der Heidenchrist durch seine Zugehörigkeit zur Kirche auch nur gegenüber einem von denen, die zu Israel gehörten, anmaßend verhalten. Denn es ist unbestreitbar, dass dieses Volk als solches das heilige Volk Gottes ist. Sie alle sind von Natur aus von ihm geheiligt, geheiligt von Heiden, von Natur. Nicht einmal die Besten der Heiden, nicht einmal die Heidenchristen, nicht einmal die Besten der Heidenchristen. Jedes Glied des Volkes Israels als solches hat immer noch den Anteil an der Heiligkeit, die von keinem Volk sein kann, an der Heiligkeit der natürlichen Wurzel. Wenn Barth von der natürlichen Wurzel spricht, paraphrasiert er natürlich die Parabel des Paulus in Römer 11. Dort spricht Paulus von einem kultivierten Ölbaum, dessen Zweige abgeschnitten wurden, damit andere Zweige, die eines wilden Ölbaums, an ihrer Stelle eingepfropft werden konnten. Wenn aber einige der Zweige abgebrochen wurden, schreibt Paulus, und du ein wilder Ölbaumzweig an ihrer Stelle wurdest, um an der reichen Wurzel des Ölbaums teilzuhaben, dann rühme dich nicht der Zweige. Wenn ihr euch aber rühmt, dann denkt daran, dass nicht ihr die Wurzel stützt, sondern die Wurzel euch stützt. Diese Parabel inspirierte in der dunkelsten Zeit Europas die wenigsten katholischen und protestantischen Theologen, die sich dem Antisemitismus widersetzen, Karl Barth, Jacques Martin, Karl Thieme und andere, bei ihrer Suche nach christlichen Quellen, die den forschenden antisemitischen Überzeugungen der europäischen Mehrheit entgegenwirkten. Und die Vorstellung von einer jüdisch-christlichen Verbindung wiederherstellten, die für Jahrhunderte verloren gegangen zu sein schien und in der zeitgenössischen christlichen Umgebung völlig fehlte. Die Aufforderung des Paulus, sich nicht der abgebrochenen Zweige zu rühmen, diente als erzieherische Anweisung an die Christen, sich des Antisemitismus zu enthalten und ihre Schuld gegenüber Israel, der Wurzel, auf die sie durch Christus aufgepfropft wurde, zurückzugewinnen. Wie im vierten Abschnitt des Zweiten Vatikanischen Konzils dargelegt, wurden Römer 11 zum neuen Paradigma für eine christliche Theologie der Juden und Judentums erklärt. Die Kirche darf nicht vergessen, heißt es, in der Erklärung, dass sie sich aus der Wurzel der wohlgepfropften Ölbaums nährt, auf den die wilden Triebe die halten. Durch diesen Paradigmenwechsel trat der Ölbaum des Paulus an die Stelle anderer paulinischer Texte, die traditionell als judenfeindlich gesehen und gelesen wurden und spielten im Laufe der Jahrhunderte eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der christlichen Meinung gegenüber Juden und Judentum. Unter diesen Texten findet man zum Beispiel im zweiten Brief an die Korinther, wo Paulus Israels verstockten Geist beim Lesen des Alten Bundes beschwört, ein Vers, der die Grundlage für die seit langem bestehende Tradition bildete. Die Juden durch das Bild des verblendeten Synagoge darzustellen, die an ihren alten Schriften festhält, ohne sie verstehen zu können. Und ihre Wahl an ihre siegreiche Schwesterkirche verliert. Man findet auch die Verse in Römer 2, 3 und 5 oder 7, die traditionell als kritisch gegenüber der Tora gelesen wurden und eine biblische Grundlage für die Dichotomie zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen Werken und Glauben lieferten. Außerdem findet man bei Paulus die Verse bei Römern 9 von 6 bis 8, wo Paulus feststellt, dass nicht alle Israeliten wirklich zu Israel gehören und nicht alle Kinder Abrahams seine wahren Nachkommen sind. Verse, die zumindest ab dem 2. Jahrhundert als Zeugnis für die Ersetzung der Juden, Israel nach dem Fleisch, durch die Christen, Israel nach dem Geist, gelesen wurden. Diese Texte oder zumindest ihre traditionellen Interpretationen wurden nach dem Holocaust nicht mehr als angemessene Darstellung der christlich-jüdischen Beziehungen gesehen. Stattdessen war Paulus' Olivenbaumparabel, die zusammen mit einigen Versen aus Römer 9 genau als der Schlüssel zum Verständnis aller paulinischen Interventionen in der Frage der jüdisch-christlichen Beziehungen diente, obwohl es natürlich an sich schon ein Anachronismus ist. Wie die zeitgenössischen NT-Forscher zeigen, ist dieser Trend heute noch stärker, dass sich eine neue Perspektive entwickelte, eine radikale Perspektive entwickelte, zu Paulus im Judentum. Die heutige Forschung konstruiert einen Paulus, der stärker in der jüdischen Tradition, in seiner eigenen jüdischen Identität verwurzelt ist, als hier zuvor. Also bisher ist alles in Ordnung. Wir müssen miteinander ein bisschen kommunizieren. Ich würde gerne ein bisschen Feedback von Ihnen haben. So beginnt die Frage nach den jüdisch-christlichen Wurzeln Europas. In meinen Augen mit Paulus. Genauer gesagt mit der einfallsreichen Hinwendung einer Handvoll Theologen zu seiner Olivenbaumparabel als Inspiration für eine erneute Beziehung zwischen Christen und Juden. Die organische Metapher widerlegt aber nachdrücklich die Idee der Ablösung und des Ersatzes und stellt stattdessen ein Bild der Kontinuität, des Wachstums, der Ernährung, der Unterstützung dar. Und um Paulus noch einmal zu zitieren, nicht ihr stützt die Wurzel, sondern die Wurzel stützt euch. Mit dem Bild von den Wurzeln und Zweigen konnten die Theologen ihre neue Perspektive auf die Beziehung zwischen Juden und Christen festmachen, und zwar in einer hermeneutischen Bewegung, Resourcement, einer Rückkehr zu den Quellen und somit eine paradigmatische Neulesart der Heiligen Schrift. Seitdem diese Parabel entdeckt wurde, sozusagen, war es fast unmöglich, etwas zu finden, was sich mit Juden und Judentum befasst, sowohl in einer protestantischen als auch in der katholischen Welt. Etwas zu finden, was sich nicht auf Römer 11 bezieht. Die Parabel des Paulus ermöglichte es christlichen Denkern, Institutionen hunderte von Jahren Feindschaft des Hasses zu verwerfen und die christliche Zivilisation als zutiefst jüdisch-kritisch neu zu verstehen und zu begreifen. Und Christentum kann nicht ohne jüdisches Erbe verstanden werden. In 2001 im Dokument von der Päpstlichen Bibelkommission, wie es veröffentlicht wurde, das jüdische Volk und seine heiligen Schriften in der christlichen Bibel. Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament ein unverständliches Buch, eine Pflanze, die gar keine Wurzeln hat und die einfach vertrocknet und verwelken wird. Dieses neue Paradigma, diese alte paulinische Idee in dieser neuen Form bietet eine neue, gute Grundlage für eine eindeutige christliche Ablehnung des Antisemitismus, gerade weil das Judentum nur als integraler Bestandteil der christlichen Identität ist. Dieses neue Konzept hat dazu beigetragen, das Christentum von einer Quelle antijüdischer Vorurteile zum größten Teil Verbündeten der Juden im Kampf gegen Antisemitismus zu machen. Und jeder Versuch, das Christentum seiner jüdischen Wurzeln im Alten Testament in der Spiritualität des alten Israels, aber auch im verwahrten Christi zu berauben und alle Bestreben, das irgendwie physisch auszulöschen und zu begraben, sind nicht gelungen. Der Antisemitismus wurde als ein direkter Angriff auf die Wurzeln des Christentums verstanden. Da wir heute auch Katholiken unter uns haben, würde ich Johannes Paul II. Zitieren von 89. Das neue Heidentum und die mit ihm verbundenen Systeme richteten sich zwar gegen die Juden, aber ebenso gegen das Christentum, dessen Lehre die Seele Europas geprägt hatte. In dem Volk, dessen Rasse nach dem Fleisch des Christus und hier Römer 9,5, wurde die Botschaft des Evangeliums von der gleichen Würde aller Kinder Gottes der Lächerlichkeit preisgegeben. Oder wie Josef Kardinal Ratzinger 2000 schrieb, Shoah wurde im Namen einer antichristlichen Ideologie verübt, die versuchte, den christlichen Glauben an seinen abrahamistischen Wurzeln im Volk Israels zu treffen. Wie aus diesen Zitaten hervorgeht, wo dieses neue Konzept der paulinischen Vorstellung von der Verwurzelung des Christentums in der jüdischen Spiritualität eine Art Prisma, durch die das Entwurzelung des jüdisch-christlichen Tradition aus der westlichen Zivilisation betrachtet werden konnte. Und diese Entwurzelung wurde in den Ideologen von Nazis und dem Kommunismus unterschiedlich zum Ausdruck gebracht. Die Nazis, wie Susanne Heschel in ihrem archischen Jesus zeigte, versuchten jede Spur des jüdischen Erbes aus dem Christentum komplett wegzutun, einschließlich der ethnischen Zugehörigkeit Jesus. Und die Kommunisten, die versuchten, die Welt komplett von der Religion allgemein zu befreien und somit das Vergessen Gottes und der religiösen Wurzeln der westlichen Zivilisation. In diesem Sinne hatte die paradigmatische Wende des westlichen Christentums von einer Hermeneutik der christlichen Quellen, die dem Judentum im Wesentlichen feindlich gesinnt war, zu einem hermeneutischen Paradigma gewandt, die Kontinuität betonte, eine Wende. Und das verkörpert auch die Ölbaumparabel. Paulus berührte die größeren Fragen, die für die Neugestaltung und den Fortbestand der westlichen Zivilisation nach dem Debakel des Zweiten Weltkrieges mehrere Jahrzehnte lang von zentraler Bedeutung waren. Die Idee einer jüdisch-christlichen Zivilisation wurde als Schutzschild Europas gesehen und auch von Vereinigten Staaten gegen die Gräueltaten der atheistischen und neuheidnischen Regime des 20. Jahrhunderts. Christliche Intellektuelle sind zu der Auffassung gelangt, dass die jüdisch-christliche Idee etwas Wesentliches über das Ethos der westlichen Zivilisation, über Geschichtsverständnis, aber auch über ihre moralische und ethische Persönlichkeit aussagt. Wie in Paul Tillichs berühmten Artikel von 1958 gesagt wurde, gibt es eine jüdisch-christliche Tradition. Wenn jemand, der von der hinduistischen oder buddhistischen oder konfuzianischen oder griechischen Tradition geprägt und genährt wurde, hören würde, was ich gesagt habe, würde er nicht, wenn er all dies mit seiner eigenen Tradition vergleicht, die Frage beantworten, gibt es denn eine jüdisch-christliche Tradition? Ohne abzuwarten, eindeutig würde man das mit Ja beantworten. Ich denke, er würde. Die Bedeutung des jüdisch-christlichen Charakters der westlichen Zivilisation wurde zur Antwort der westlichen Religion auf die Krise mit Werten. Sowohl in Europa, aber auch in der ganzen Welt im 20. Jahrhundert. Nur ein Europa, das stark mit jüdisch-christlichen Wurzeln verbunden ist, könnte die zivilisatorischen Bedrohungen unserer Zeit statthalten. So wie die Parabel von Paulus zu einer Aufforderung an das Christentum wurde, sich wieder mit seinen jüdischen Wurzeln zu verbinden, so wurde auch das Konzept der jüdisch-christlichen Tradition zu einer Aufforderung an die westliche Zivilisation, sich wieder mit religiösen Wurzeln zu verbinden, die Werte zu bewahren, die Tradition zu bewahren, in ihrem Geschichtsbild und besonders in ihrem Verständnis des Menschen und Bildes des Gottes. In anderen Worten, die Verwurzelung des Christentums im Judentum ist ein Zeichen und ein Aufruf an den Westen, sich neu zu erfinden, mithilfe der biblischen moralischen Werte. So wie die Christen sich nicht der abgebrochenen Äste rühmen und sich an die Wurzeln erinnern sollten, die sie trägt, so sollte sich die westliche Kultur auch an die eigenen Wurzeln erinnern, die christlichen Wurzeln der westlichen Zivilisation. So kam auch die Idee, dass die jüdisch-christliche Idee gegenüber einer vergesslichen Zivilisation.
Indeed, as Rabbi Arthur Cohen,
Rabbiner Arthur Cohen, einer der größten Kritiker des Konzepts jüdisch-christlichen Beziehungen, in seinem Buch 69 äußerte, die Idee der jüdisch-christlichen Tradition entsteht gerade im Kontext der Spannungen zwischen dem Säkularen und dem Religiösen. Niemand dachte damals an eine jüdisch-christliche Tradition, sagt Huhn, bevor solche Kritiker wie Nietzsche und Voltaire die Judentum und Christentum als gleichermaßen unsinnig, aber auch gleichermaßen überholt ansahen. Noch einmal, um Cohn zu zitieren, die jüdisch-christliche Verbindung wurde von den Gegnern des Judentums und des Christentums gebildet, von den Gegnern eines Systems der Unvernunft, was Europa fast zerstörte. Es ist absurd, sagt Kuhn weiter, dass diese beiden Traditionen, die historisch gesehen völlig gegensätzlich zueinander waren, plötzlich als eine gemeinsame Tradition angesehen wurden, wenn sie einem dritten mächtigen Gegner in Form des westlichen Säkularismus gegenüberstanden. Und genau deswegen behauptet Cohn, dass die jüdisch-christliche Tradition nicht mehr einfach als ein Mythos ist, eine Erfindung, eine Konstruktion, eine Bedrohung, aber nicht wirklich eine Tradition. In Cohns Worten: Juden und Christen haben sich zusammengetan, um eine Tradition gemeinsamer Erfahrung, gemeinsames Glaubens zu fördern, während sie in Wirklichkeit sich zusammengetan haben, um sich angesichts einer gemeinsamen Katastrophe zu stärken. Es ist nicht die Erfahrung von Ertrinkenden, die sich aneinander klammern, während sie ertrinken, sondern von überschwemmten Institutionen der Welt, die sie als hoffnungslos irrelevant und bedeutungslos betrachten. Der Mythos ist eine Produktion des Durchhaltenwillens von Juden und Christen, eine Identifizierung gemeinsamer Feinde, ein Aufgeben der tausendjährigen Gegensätze angesichts von Bedrohungen, die keinen Unterschied zwischen Judentum und Christentum machen. Und diese Bedrohungen sind die Bedrohungen, die die Entstehung dieses Mythos hervorrufen. Zitat Ende. Cohn erhebt also den Vorwurf, dass jüdisch-christliche Tradition nur ein Mythos ist. Ein Mythos, der keine Wurzeln in der christlichen Tradition hat und schon gar nicht in der jüdischen Tradition, wie die lange Geschichte der jüdisch-christlichen Feindschaft beweist. Außerdem, so argumentiert er, kompromittiert der jüdisch-christliche Mythos die Differenz zwischen den beiden, indem er danach strebt, die Einzigartigkeit des Judentums und des Christentums auszulöschen und sie zu einem einzigen farblosen Ganzen zu verschmelzen. Wie Helen Gaston, aber Anja Topolsky und Emmanuel Nathan kürzlich gezeigt haben, standen viele jüdische Autoren der Idee der jüdisch-christlichen Tradition mit einer ambivalenten Meinung zu. In einem Artikel über die Grenzen des jüdisch-christlichen Dialogs Konfrontation schrieb Rabbiner Yosef Dov Havaslovichuk und warnte die jüdischen christlichen religiösen Erfahrungen auf ein einziges System zu reduzieren und die tiefe Einzigartigkeit jeder dieser Traditionen in ihrem eigenen Recht zu marginalisieren. So beharrt Soloveitchik auf dem nicht verhandelbaren Charakter des jüdischen Glaubens, auch wenn dieses Beharren die Art der Begegnung zwischen Christen und Juden stark einschränkt.
too deep insularity.
In die tiefe Insularität zwingt. Interessant ist, dass Soloveitchik eigentlich gar nicht gegen die Idee des jüdisch-christlichen Tradition war und sprach sogar von einer kulturellen Ebene. In Worten von Soloveitchik, wenn wir den Schwerpunkt von der Dimension der Kultur auf die des Glaubens verlagern, um ein lehrmäßiges und offenbarungsmäßiges Kontinuum zwischen Judentum und Christentum zu implizieren, wird die jüdisch-christliche Idee vollkommen absurd. Es sei denn, man ist bereit, vielleicht weiß die Dolmetscherin, wie das ausgesprochen wird, ich bin ja aus Israel, den christlichen theologischen Anspruch zu akzeptieren, dass das Christentum das Judentum abgelöst hat. Daher sollte die Konfrontation zwischen Christen und Juden nicht auf einer theologischen, sondern auf einer weltlichen, menschlichen Ebene stattfinden. Was Soloveitchik, worüber er besorgt ist, und in den 60er Jahren in Amerika und in Europa wurde danach zunehmend gesucht, das war die Struktur der Machtverhältnisse, also den Christen und der Gemeinschaft der wenigen, der Christen und der Juden. Christen als Gemeinschaft der vielen und Juden als Gemeinschaft der wenigen. Diese asymmetrischen Machtverhältnisse drohten den theologischen Dialog immer wieder von einem Gespräch zwischen Gleichen, einmal zwischen Herrschern und Untertanen zu machen. Auch wenn Christen aus gutem Wille und Mitgefühl handeln täten. Wir drehen uns nicht wie ein Satellit in irgendeiner Umlaufbahn, sagte Soloveitchik. Das Konzept einer kombinierten jüdischen und christlichen Position war seiner Meinung nach wichtig für die gemeinsame Haltung von Juden und Christen gegenüber der säkularen Kultur des Vergessen. Aber gleichzeitig musste der Bindestrich zwischen dem Jüdischen und dem Christlichen nicht nur als Bindeglied da sein, aber auch als trennendes Element, um die Auflösung der jüdischen Tradition in der christlichen Tradition zu verhindern. Noch ein Denker, ein jüdischer Denker, Rabbiner Jakob Chemnitz, war nicht anders als Soloveitchik. Er war hin und her gerissen zwischen Vor- und Nachteilen dieses Konzepts. Als Zionist war ihm klar, dass das zionistische Anliegen der Errichtung eines jüdischen Staates im biblischen Land Israel nur durch das jüdisch-christliche Prisma Sinn gemacht hat. Und genau deswegen sagte er, dass der Staat Israel nur dann Sinn macht, die mit der Bibel aufgemacht ist. Und genau deswegen, sagt Chemnitz, ein politisches Interesse an der Beibehaltung des Konzepts der jüdisch-christlichen Tradition, auch wenn es zugegebenermaßen einer theologischen Analyse gar nicht standhalten mag. Wenn man das generalisiert, könnte man sagen, dass jüdische Autoren angesichts der heutigen Herausforderungen oft als Schwierigkeiten empfinden, andererseits aber die jüdisch-christliche Idee als fremd für ihre eigenen religiösen Überzeugungen empfinden. Und akzeptieren nicht die christliche Auslegung des Alten Testaments. Und sowohl aus theologischen, aber auch aus politischen Gründen stand und steht bei der Beteiligung jüdischer Vertreter an der Förderung und Verbreitung einer jüdisch-christlichen Tradition etwas anderes auf dem Spiel als der Beteiligung von Christen an demselben Unternehmen. Christen haben ihre Tradition in bestimmten Aspekten immer als Fortsetzung der Tradition von Israel gesehen, ungeachtet ihrer tiefen Ambivalenz und Meinungsänderung im Laufe der Jahrhunderte. Die Juden hingegen sehen ihre Tradition offensichtlich nicht als im Christentum verwurzelt an. Also ist die Frage, ob und unter welchen Bedingungen sich Juden auf das Christentum als eine Fortsetzung der israelischen Tradition beziehen können, stand natürlich in der Mitte der ganzen Polemik zwischen Christen und Juden und das ist bis heute noch so. Zwar wird die Idee einer säkularen Kultur auf der Grundlage der Werte von vielen religiösen Juden unterstützt, doch ist die Identifizierung der jüdischen Tradition mit dem Alten Testament, sie bringt einige Probleme mit sich. Ein weiterer Grund zur Besorgnis, so sagt Slowacek in seiner Konfrontation, ist die Beziehung zwischen der Idee einer jüdisch-christlichen Tradition und den Machtverhältnissen zwischen den beiden Gruppen. Den Machtverhältnissen, die so grundlegend asymmetrisch sind, die Machtverhältnisse zwischen beiden Religionen. Und am Ende bringt das ganz unterschiedliche Ziele auf. Vielleicht eine der interessantesten Fragen von Kuhn, die Kuhn den Befürwortern der jüdisch-christlichen Tradition stellt. Somit mache ich weiter und werde meinen Vortrag abschließen. Vielleicht wird sie das ein bisschen erleichtern. Die Frage, ob jüdisch-christliche Tradition tatsächlich, ob es wirklich ein Mythos ist oder nicht. Vielleicht ist es eine Ad-hoc-Konstruktion, die nur für eine bestimmte Zeit gedacht ist, für einen bestimmten kulturellen Kontext. Eine Fabrikation, die eigentlich mit beiden Traditionen gar nichts zu tun hat. In der Tat, wenn wir uns die Argumente von Kuhn anschauen, ob die jüdisch-christliche Verwerfung nicht auch ein Mythos ist, können wir Folgendes sehen. Zilfra Mibra in seiner Schrift aus dem 3. Jahrhundert diskutierten die Rabbiner, wie genau sollte man Genesis 3,3,4 interpretieren, indem es um die Wiedervereinigung, Versöhnung zwischen Jakob und Esau geht. Und wo Esau küsst Jakob. Eine Meinung besagt, und zwar von Shimon ben Lazar, lautet folgendermaßen: Esau küsste Jakob vom ganzen Herzen. Eine andere Meinung von Rabbiner Janai sagt, dass Esau versuchte, Jakob zu beißen. Beide Wörter küssen und beißen sind fast identisch im Hebräischen. Rabbiner Shimon fasste das folgendermaßen zusammen. Es ist eine bekannte Kalacha, dass Esau Jakob hasst. Und diese Deutung von Shimon war ein traditionelles jüdisches Symbol für die mystische esoterische Wahrheit und vertrat die traditionelle jüdische Position, und zwar die Feindschaft zwischen Christen und Juden, und dass diese sehr tief verwurzelt ist und das kann gar nicht anders sein. Und dass jedes Beschwichtigungsangebot eines Christen gegenüber einem Juden als eigennützig gesehen werden muss. Und nach dieser grundlegenden traditionellen Position ist eine jüdisch-christliche Versöhnung ist einfach nicht möglich. Dennoch gibt es eine andere Meinung in den jüdischen intellektuellen Kreisen, besonders in den Vereinigten Staaten. Und diese Position wird heute bevorzugt. Und zwar geht es um die theologischen Unterschiede zwischen Juden und Christen, um die Autoritäten, um die Kluft zwischen den Gläubigen. Und diese Kluften gibt es bisher. Und diese diese Trennung zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen gibt es noch und die trennt sie. Juden und Christen verbindet ein gemeinsames Schicksal. Und diese Ausgrenzung, die heute als Ausgrenzung und als die neue moderne Meinung verstanden wird. Der Neffe von Soloveitchik hat folgende Meinung, und zwar seine Meinung auch von Moralphilosophen Alasdair MacIntyre betont. Und zwar geht es um Vergessenheit der Quelle moralischer Werte. Hier geht es um die amerikanische Gesellschaft und Europa seiner Meinung nach geht es noch schlechter. Die Betreuung von durch den Säkularismus, so sagt Soloveitchik, ist ein fester Bestandteil der Welt. Es ist ein Unterfangen, bei dem religiöse Juden und Christen Verbündete sind. Ein anderer Soloveitchik-Schüler, Shalom Karmi, sagte, er hat die Absurdität sehr, sehr gut verstanden, wenn er zum Beispiel eine christliche Konferenz über den Menschen, Ebenbild Gottes, aus Angst vor einer Verwischung der Grenzen zwischen Juden und Christen nimmt. Obwohl er zu der gleichen Zeit, ohne überhaupt zu zögern, an einer Konferenz teilnahm, die hieß »Der Mensch als rein naturalistisches Wesen«. Dieser Übergang weist einerseits darauf hin, dass sich die bereits erwähnten Machtverhältnisse geändert haben. Es sind nicht mehr die Juden, die unter christlicher Herrschaft leben, sondern Juden und Christen, die gemeinsam ihren Platz in der Öffentlichkeit unter einer weitgehend säkularen Hegemonie suchen. Andererseits zeugt dieser Übergang von einer Vitalität sowohl der jüdischen als auch der christlichen Tradition und von der Notwendigkeit, die Bedingungen anzupassen. Und ohne die in die späteren Generationen zu bringen, gibt es keine Möglichkeiten, vom Alten wegzukommen. Zu Beginn des Vortrags habe ich bereits erwähnt, dass eine enorme theologische Anstrengung da ist und damit verbunden war, ein neues Paradigma für die jüdisch-christlichen Beziehungen zu entwickeln, das auf dem Ölbaum des Paulus beruht. Paulus Bild von den auf die Wurzel aufgepfropften Zweigen war für das Christentum eine Möglichkeit, eine Art Versöhnung mit Judentum zu finden. Diese einzelnen Passagen in den Römerbriefen des Paulus stehen allein gegen Dutzende von antijüdischen Vorstellungen im gesamten Neuen Testament und ganz zu schweigen von der christlichen Tradition als Ganzes und bieten ein alternatives Paradigma an. Also, ist es denn möglich, dass die Umdeutung der paulanischen Parabel nur ein Mythos ist, eine Konstruktion zu der christlichen Tradition gegenüber Judentum? Und doch muss man sich auch fragen, ob es für religiöse Traditionen überhaupt möglich ist, ohne solche Mythen weiterzukommen und sich zu entwickeln. Ist es für die menschliche Freiheit im Allgemeinen, für die religiöse Freiheit im Besonderen, nicht unabdingbar, den religiösen Quellen neue Bedeutungen zu entlocken, neu zu interpretieren, der zeitgerecht? Ist die Tatsache, dass dieser jüdisch-christliche Mythos, wie Kohn sagte, trotz einer langen Geschichte der jüdisch-christlichen Feindschaft gefördert und zum Allgemeingut gemacht wird, und nicht ein Zeichen dafür, dass die jüdisch-christliche Affinität tatsächlich gegen alle Widerstände zu einer etablierten Tradition wurde. Man könnte sagen, dass die jüdisch-christliche Tradition ist eine Art Konstrukt, ein Mythos. It is a well-known halakha. Aber es ist eine bekannte Halakha, dass Esau Jakob hasst. Und das ist auch ein kulturelles Konstrukt, mit dem die jüdische Tradition auf spezifische, wenn auch langdauernde, historische Bedingungen reagierte. Die Vorstellung von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland ist auch nur ein Konstrukt, genauso wie die Vorstellung von abrahamistischen Religionen. Alle diese Begriffe, die versuchen, ein unglaublich großes Spektrum der Phänomene, Geschichten, kulturellen Erinnerungen festzuschreiben, sind nur eine Fiktion. Eine mögliche Erzählung, mögliches Narrativ, wäre eine Vielfalt. Doch diejenigen, die diese kulturellen Konzepte mit Bedeutung aufladen, sind diejenigen, die diese Traditionen weiterführen, und auf ihren Schultern liegt die Verantwortung, diese zu interpretieren und bestehende Traditionen und religiöse Empfindungen zu verankern. Die jüdisch-christlichen Wurzeln in Europa sind eine Idee, und die kann die heutige Gesellschaft in viele Richtungen führen. Für den einen steht die jüdisch-christliche Tradition für Liberalismus, für den anderen als kulturelle Gegenmaßnahme gegen Kommunismus. Für einige ist es eine Art Pakt zwischen Religionsgemeinschaften, die sich gegen Säkularität stellen. Und für den anderen ist es nur ein Weg, Muslime aus der Welt auszuschließen. Und da der neue, der Koranzweig erst später kam und keinen Platz im Neuen Testament findet. Also diese schwierige Aufgabe, eine jüdisch-christliche Tradition aufzubauen, die wahrhaftig und moralisch ist, die der Gerechtigkeit dient und dazu beiträgt, die Risse unserer Gesellschaft zu heilen, hängt von den Vertretern der jüdischen und der christlichen Traditionen ab und auch von Menschen, die weder jüdisch noch christlich sind. Vielen Dank.